noch ein bisschen kribbelig, oder? Aber Gott weiß das. Und dennoch, obwohl Gott alles weiß, sehen wir
in seinem Wort, dass er immer wieder möchte, dass sein Volk diese Geschehnisse im Gebet begleiten, auch wenn er weiß, wie es rauskommt. Gott hat sich entschieden, oft erst dann zu halten, wenn sein Volk betet. Auch, dass seine guten Gedanken, seine guten Pläne durchkommen. Und wir sehen da zum Beispiel, wie der Daniel gewusst hat durch das Lesen der Heiligen Schriften des Jeremias, jawohl, der erste Teil der Voraussage ist geschehen, der Untergang Babylons, und er glaubte, auch der zweite Teil von dieser Voraussage wird sich erfüllen, nämlich die Wiederherstellung Jerusalems. Er wusste es! Und dennoch hat er sich ins Zeug gelegt und er hat gebetet wie ein Weltmeister. Das lesen wir in der Bibel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Zeit verstehen und dass wir lernen zu beten. Und Silas, schön, dass du da bist. Und ich möchte dir sagen, Gott weiß, was herauskommt, aber was sollen wir jetzt beten für Israel? Was sollen wir beten für die islamische Welt? Was sollen wir beten für unser Land? Was sollen wir beten für uns ganz persönlich, wenn wir in diese Zeit hineinschauen?
Ja, das Wichtigste ist, dass wir beten, dass sie den Frieden Gottes ganz neu erleben dürfen. Getröstet werden, Jesus erkennen und dass sie ihren Gott sehen. Ganz neu ihren König erkennen, denn ihr Gott lebt. Er lebt, er ist an ihrer Seite. Und für die islamische Welt ist es so wichtig, dass wir beten, dass sie Befreiung erleben von aller Tyrannei, von jeder Bedrückung, jeder Verblendung, von jedem Hass, den sie zerfrisst, jede Art, die sie aufgestachelt hat. Und wir beten, dass sie freigesetzt werden. Und für uns in der Schweiz, wir haben wirklich Grund umzukehren. Wir sind so liberal geworden, alles ist in Ordnung. Es muss nur für uns gut sein. Wenn es für uns gut ist, dann ist gut. Aber ob es in den Augen Gottes gut ist, das ist eine andere Frage. Und deswegen denke ich, dass wir in der Schweiz beten sollten für einen Geist der Umkehr, der Buße. Und für uns persönlich, dass wir nicht nachlassend sind in der Hingabe zu Gott, in der Liebe zu ihm.
Wow. Nehmen wir uns das zu Herzen. Dann eine andere Frage, wenn wir schon... Wir lesen schon im 12. Kapitel der Bibel, dass das Volk Israel da ins Leben gerufen worden ist, prophetisch durch Abraham. Und Gott hat gesagt, wer dich segnet, der wird gesegnet sein. Und Silas, dein Vater, hat vor vielen Jahren entschieden, Israel zu segnen. Und er hat Rea Israel ins Leben gerufen. Wir werden am Schluss des Gottesdienstes ein Missionsopfer erheben für Rea Israel. Und gib uns doch mal einen kleinen Überblick, was so geht ungefähr, was Rea Israel alles macht und was gerade so Projekte laufen. Das muss ich leider kurz halten, aber so gib uns ein bisschen einen Überblick.
Ja, ich zeige es gleich auf Super. Bild. Ja. Ja, mein Vater hat dieses Werk gegründet vor 22 Jahren, als er in Israel war, bei der großen zweiten Intifada. Da gab es mehrere 10.000 Konkurse. Der ganze Tourismus fiel zusammen von 100% noch auf 5% der Touristen. Und sie waren da mit circa 15 Personen in einem gepanzerten Bus unterwegs. Und sie waren betroffen von dieser Not. Und dann sagten sie sich, wir können doch helfen. Lasst uns doch helfen. Und so wurde in dem Bus in Israel entschieden, Israel zu helfen. Und daraus entstand Rea. Rea heißt guter Freund. Und wann erkennt man einen guten Freund? Genau dann, wenn es einem nicht gut geht. Und so helfen wir aktuell den Kriegsopfern im Kibbutz Kfar Aza. 60 Personen wurden ermordet, 20 sind verschleppt und aktuell Geiseln. Und über 700 Juden wurden deplatziert, wurden evakuiert. Und das ist schon auch sehr tragisch, was da geschehen ist an diesem 7. Oktober, als sie überfallen wurden. Morgens um 6 Uhr, 6:30 hat es gestartet und sie wussten gar nicht, was ihnen geschah. Sie waren im Bunker, versuchten sich im Bunker einzuschließen und dann mussten sie erleben, wie diverse Häuser gestürmt wurden, sie wurden verbrannt, sie wurden geschändet, ermordet, geköpft. Einfach tragisch, und wir helfen ihnen. Auch im Kibbutz Nahal Oz, wo wir helfen. Wir haben da auch die Zeugnisse auf der Webseite, dürft sie detailliert auch nachlesen, wie sie berichten, die Überlebenden. 14 wurden ermordet, 5 wurden entführt. Und das ist einfach grausam. Ihr seht hier ein Bild von der Beerdigung, weil man muss die dann auch beerdigen, nachdem sie identifiziert wurden, auch Spuren genommen wurden, gab es dann auch Beerdigungen. Und ein Freund von uns, er ist messianischer Pastor, er dient jetzt unter Randständigen, er wurde mit eingezogen bei der Mobilmachung, und er wurde beauftragt, mit seinem Team den Überlebenden die Nachricht zu überbringen, dass ihre Verwandten ermordet wurden. Und er ist sehr stark herausgefordert. Er hat den Auftrag, nicht nur vorbeizugehen, sondern auch die Beerdigung zu organisieren. Und wenn man dann die Beerdigung organisiert, hofft man, dass dann kein Raketenbeschuss ist, weil sonst muss man in 10 Sekunden im Bunker sein. Eine sehr herausfordernde Aufgabe. Auch im Kibbutz Nir Oz, wo wir helfen, aktiv helfen. Ein Freund von uns melkt auch jetzt die Kühe, weil auch die brauchen Unterstützung, weil auch wenn es jetzt Sperrzone ist, von diesen fast 400 Personen, die dort lebten, 30 ermordet, 80 entführt, 239 sind ja aktuell immer noch in Gefangenschaft in Gaza, 290 haben überlebt. Und so sieht nun der Briefkasten aus von diesem Kibbutz Nir Oz. Die blauen, das sind die, die freigelassen wurden, 2 mittlerweile. Schwarz heißt verschleppt. Und in Geiselhaft, das sind all diese Etiketten auf den Briefkästen, damit die Post nichts hineinlässt. Und die roten Etiketten sind die, die ermordet wurden und getötet sind. Das ist der Briefkasten vom Kibbutz Nir Oz an der Grenze von Gaza. Und man darf nicht vergessen, dass in Gaza, dass das über 20.000 haben eine Arbeitsbewilligung, die jeden Tag nach Israel einreisen durften, um zu arbeiten. Und die, die dort die Arbeit gemacht haben in diesen Kibbutz, waren auch die, die es auch ausspioniert haben, wo wussten, wer wo lebt. Und sie hatten das Ziel, bewusst in die Kindergärten zu gehen, dorthin zu gehen, wo die Schwächsten sind. Und sie hatten Pläne in den Taschen dabei. Und so ist es einfach ganz, ganz herausfordernd zu sehen. Ein weiterer Hilfsdienst, den wir haben, ist, denen zu helfen, die jetzt wegziehen mussten aus diesen Sperrgebieten, 10 Kilometer circa um die Landesgrenze von Israel. Das sind 200.000 Juden, die häuslich eingerichtet waren, mussten nun von der Grenze weg, vom Libanon, der nördlichen Grenze, aber auch von der südlichen Grenze, weil tagtäglich Raketen fliegen. 9.000 Raketen waren es in den letzten circa 35 Tagen. Und so vergeht keine Woche, kein Tag ohne einen Raketenbeschuss, ohne eine Nachricht auf dem Smartphone oder eine Sirene, die erklingt. Und dann seht ihr hier auf dieser Folie die Reichweite der verschiedenen Raketen und die Dauer, wie lange die fliegen müssen, bis sie dann auch dort eintreffen. Man darf nicht vergessen, das ist die Distanz zum Beispiel Brieg-Visp. Und man lebt hier und wünscht sich, dass man im Frieden leben kann, und es ist einfach nicht möglich, weil die Hamas sagt, wir erlauben den Juden Israel kein Existenzrecht. Hamas heißt ja auf Hebräisch Gewalttat und kommt auch in der Bibel vor. Im ersten Buch Mose Kapitel 6 Vers 11 kommt dieses Wort Hamas zum ersten Mal vor, als die Menschen so entfremdet und so gewalttätig war, dass Gott sagt, ich gereue mir, dass ich den Menschen gemacht habe. Und dort heißt dieses Wort Hamas, das Land war erfüllt mit Gewalttaten. Also immer wenn das Wort Hamas vorkommt im Hebräischen, heißt es Gewalt und Gewalttat. Und im Islamischen, im Arabischen ist es ja eine militärische Widerstandsbewegung, die das Existenzrecht nicht Israel ermöglicht. So gibt es auch keinen Frieden, weil es auch ein geistliches Problem ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten für eine geistliche Veränderung in Israel. Neben einigen Projekten, die ich jetzt hier gar nicht aufführe, haben wir Meir Panim, die ja auch gratis Restaurants haben. Sie kümmern sich jetzt zusätzlich um diese 500 Familien, die evakuiert wurden. Und sie versorgen sie mit Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, auch Kleidung. Und wir unterstützen von Seiten Rea Israel nicht nur diese Kibbutze, auch Meir Panim und auch andere ganz dringende Hilfsdienste aktuell. Man darf sich das so vorstellen, dass die Lehrer eingezogen sind. Die Schulen funktionieren nun mit Hilfslehren, mit pensionierten Lehrern via Zoom. Vieles funktioniert nicht mehr gleich. Es ist Kriegszustand in Israel. Man kommt auch nicht so leicht hinein von Jordanien, noch von Syrien, noch von Ägypten. Die Grenzen sind in dem Sinn geschlossen und man erwartet noch mehr Eskalation. Also nicht nur der Angriff jetzt von Jemen, von 1600 Kilometer Distanz ist aktuell ein Problem, wo sie angegriffen werden mit Raketen, sondern auch von der Hisbollah, wo sie erwartet, einen Krieg erwarten. Und so danken wir einfach ganz herzlich für dieses Gebet, wie wir es auch eingangs gehabt haben, dass wir beten für Israel, aber auch sie trösten, denn wir sind die, die sie trösten können. Wer sonst? Und so bekommen wir auch immer wieder Nachrichten, bekommen Videos, WhatsApp-Mitteilungen, wo sie danken oder bitten um Unterstützung. Und ich danke euch einfach ganz herzlich für eure Fürbitte. Und am Ende gibt es ja dann eine Hilfstätigkeit.
Sehr eindrücklich, oder? Wenn wir die Geschichte lesen vom barmherzigen Samariter, dann zeichnete er sich aus, im Gegensatz zu den Religiösen, dass er hinging. Und das ist genau das, was sie machen, oder? Und deswegen möchten wir dann am Schluss dieses Liebesopfer gerne empfehlen. Noch eine kurze Frage, bevor wir dich dann ins Thema entlassen. Ist ja nicht ganz einfach, immer wieder objektive Nachrichten auch aus Israel zu bekommen. Vieles ist israelfeindlich. Und da gibt es sicher auch andere Kanäle. Was kannst du empfehlen, wo man einen schnellen Überblick bekommt, das auch ein bisschen akkurater und wahrheitsgetreuer ist?
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Es ist nicht nur ein existenzieller Kampf, es ist auch ein Kampf der Medien, der Informationen. Denn wir wissen, wer die Medienmacht hat, der beeinflusst. Und so ist es wichtig, die Quellen auch zu suchen. So gibt es nicht nur Quellen aus Israel selbst, auf Hebräisch oder Englisch, sondern auch auf Deutsch, das wollen wir ja. Dann kann man zum Beispiel bei Israel aktuell oder Fokus Israel oder Israel heute oder auch bei Referenten oder Werken, den Israel-Werken in der Schweiz, wo wir freundschaftlich unterwegs sind, sich informieren. Und dann bekommt man diese Rückmeldungen eins zu eins journalistisch recherchiert und auch glaubwürdig dargelegt. Und wenn man sich ein wenig mit dem beschäftigt, gibt es dann ein Gesamtbild, wo man merkt, ah, das ist jetzt Fake News oder das wurde zensiert oder das ist eine Propaganda. Also nicht immer einfach und auch nicht immer leicht verdaulich. So nebenbei, die beste Referenz ist die Bibel. Die sollen wir lesen und das wollen wir auch glauben. Ist das so?
Ganz herzlichen Dank. Gut.
Lass uns kurz aufstehen, wir wollen beten. Und wenn du die Freiheit hast, dann hebe doch deine Hände zum Thron Gottes. Und wir wollen Israel segnen, Vater, im Namen deines Sohnes Yeshua. Und wir danken dir dafür, dass du gesagt hast, es ist dein Volk. Du bewachst es, du beschirmst es, du umgibst es mit einer feurigen Wand. Wer Israel antastet, der tastet deinen Augapfel an. Und so danken wir dir, dass du aufstehst für Israel, dass du aufstehst für dein auserwähltes Volk und dass wir es aus den Nationen segnen dürfen und bitten dürfen um den Frieden für Jerusalem, für Israel, dass du Frieden wiederherstellst und sie tröstest, sie aufrichtest, ihnen Weisheit und Erkenntnis gibst. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass gerade jetzt in dieser Zeit ein Hunger entsteht, dass sie rufen zu dir, dich bitten um Hilfe und Beistand. Und dass Israel zum Segen ist, nicht nur für die westlichen Länder, sondern, wie es schon begonnen hat, auch für die arabischen Länder. Dass sie merken, da ist Segen auf diesem Volk. Wir wollen uns eins machen mit diesem Gott Israels. Und so bitten wir dich, dass du Israel beschützt und bewahrst, sie versorgst und umhegst und ihnen auch ganz neu zeigst, du bist ein Gott, der nicht schläft noch schlummert, sondern du lebst, du bist da, du antwortest und du greifst ein. Du hast deine Hand schützend über diesem Volk ausgestreckt, so auch über uns. Und so danken wir dir dafür, dass du einfach Segen freisetzt. Und wenn das auch dein Gebet war, dann sag doch mal Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich habe dieses Thema auf dem Herzen. Israel ist Gottes verborgener Schatz. Israel ist Gottes verborgener Schatz für die Schweiz und die Nationen. Und ich möchte dich fragen, kennst du diesen Schatz? Und wenn nicht, dann wird dieses Thema dir wie eine Schatzkarte sein. Du wirst vielleicht merken, ich brauche eine gewisse Orientierung und Navigierung und ich mache mich mal auf den Weg hin zu diesem Schatz, denn ich möchte ihn noch mehr und mehr entdecken. Und ich ermutige dich einfach, vertiefe dieses Thema Israel, weil es ist ein Schatz, ein Segen für die Nationen, ein Segen für dein persönliches Leben. Gott hat gewollt, dass du mit diesem Thema beschenkt wirst. Und so heißt es, seid fröhlich, ihr Nationen, mit meinem Volk. Paulus schreibt hier an die Christen in Rom, ja, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Das sagt hier der Herr. Und Gott ist so wunderbar, er ruft uns auf, hier in den Nationen, im Wallis, in den Kantonen, in Deutschland und in Österreich, wo ihr jetzt auch dieses Wort hört. Er ruft uns auf, hört auf das Wort des Herrn, ihr Nationen, und vernehmt es, ihr Inseln in der Ferne. Denn Israel ist zerstreut, er hat es zerstreut und er wird Israel, die Juden, wieder sammeln. Er wird sie hüten wie ein Hirte seine Weide. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. So sagt es Jeremia in Kapitel 31, Vers 10 und 11. Ich war gestern Morgen unterwegs, es hat leicht geregnet im Emmental und ich habe das Glück, dass ich ländlich wohne und ich sehe immer wieder die Schafe, die da weiden. Sie haben so herzige kleine Glocken an und es klingelt. Und sie waren den letzten zwei Tagen in einem sehr kleinen Gehege und sie sind am Samstagmorgen ausgebüxt. Und sie grasen da ganz auf einer saftigen Wiese und sie drehten sich förmlich vor Freude auf diese Weide, weil es so saftig grün war. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es dann sein wird, wenn die Juden zurückkommen in ihr Land, wo der Herr ihnen zugesprochen hat. Und er diese Wüste verwandelt in eine grüne Aue, wo sie lagern dürfen unter dem Frieden des Herrn. Und das heißt, ihr werdet in Sicherheit wohnen. Ich werde euch weiden, ich werde euch versorgen. Der Herr weidet sein Volk. Er sammelt es und er bringt es zurück. Abends ging ich doch noch mal kurz raus. Und was hat der Hirte gemacht? Er war schlau. Er hat sie nicht zurückgerufen, wieder in dieses kleine Gehege, sondern er nahm einfach eine neue Absperrung und machte um dieses neue Feld einen neuen Zaun und sagte, ich beschütze euch. Und so wird der Herr Israel beschützen, weil er ein Hirte ist. Wie weiß ich von diesem Hirten, dass er sie nicht einfach von der saftigen Wiese wegnimmt, sondern sie beschützt und behegt und umgibt. Und das macht der Herr. Er hält seine Hand schützend über Israel. Gott hat einen verborgenen Plan mit Israel und wir wollen uns herantasten. Ich habe dir nicht die definitiven, endgültigen Antworten. Vieles wird dich aber anregen, selbst dir Gedanken zu machen, nachzuforschen, nachzuspüren und zu sagen, ich möchte diesen Schatz selbst entdecken. Und so wollen wir in diesen Schatz hineingehen und diesen Plan, diesen Schatzplan uns näher anstehen. Und hier gibt uns die Bibel einen Schatzplan im Römerbrief. Und Paulus schreibt, bevor er dort hinkam, ihnen, was dieser Schatz ist. Und so haben wir im Römerbrief, in diesem Schreiben an die Heiden, an die Gläubigen in den Nationen, in Italien, das ist ja nicht weit weg, Rom, ja, hat er geschrieben in den ersten 8 Kapiteln, was ist das Evangelium? Die ersten 8 Kapitel im Römerbrief geht es um die Beziehung vom Mensch zu Gott. Und dann in Kapitel 9-11 geht es um das Thema Israel. Und dann von Kapitel 12-16 geht es um das Verhalten des Christen in der Gesellschaft. Wie soll man sich verhalten gegenüber der Obrigkeit? Wie sollen wir uns begegnen? Das soziale Verhalten der Christen. Und so wollen wir nun kurz hineinschauen in diese ersten 8 Kapitel. Und die ersten 3 Kapitel im Römerbrief, da geht es darum, alle haben gesündigt und mangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden, denn alle haben gesündigt und mangeln der Herrlichkeit Gottes, wie es heißt im Römerbrief Kapitel 3, 22-26. Uns werden nun umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Ihn, den Herrn, hat Gott hingestellt als ein Ort der Vergebung, der Sühnung, da wir nun durch den Glauben, durch das Blut Jesu, diesen Beweis der Gerechtigkeit empfangen. Ihn hat der Herr gegeben, damit wir nun von unserem Mangel des Sündigseins beginnen, in das hineinzufinden, was Gott möchte, nämlich in diese Beziehung. Die ersten 8 Kapitel ist das Evangelium. Wie kommen wir in diese Beziehung? Das schreibt hier der Paulus an die Christen in Rom oder an die, die er gerne kennenlernen möchte. Und nun kommt hier Abraham. Warum kommt hier schon Abraham? Weil er der ist, der diese Beziehung uns ermöglicht. Er war der, der gerufen wurde, wo Gott sich ihm offenbart hat, nachdem, dass die Segenslinie, die Linie des Samens, des Heils offenbar wurde. Das habe ich das letzte Mal gelehrt hier im August 2022. Ich darf jetzt nun schon 10 Jahre zu euch kommen. Wow. Und so hängt hier der Paulus ein und sagt, nach diesem Verständnis, wie die Heilslinien sind von Adam bis auf Noah und dann zu Abraham, hängt hier Paulus ein und sagt, Abraham ist der, der uns Gott offenbart, wer er ist und wie er ist. Und so sehen wir nun im Römerbrief Kapitel 4, Vers 7-13, glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Ja, glückselig der Mann und die Frau, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet. Und nun fragt hier Paulus rhetorisch, ja, wem gilt dann diese Verheißung? Den Beschnittenen, nur den Juden? Oder auch den Nichtbeschnittenen, den Heiden? Und dann sagt hier Paulus ganz klar, diese Verheißung hat Abraham bekommen, bevor er beschnitten wurde. Und so ist der Glaube, der Abraham Gott gegenüber darbracht, ihm zur Gerechtigkeit gezählt wurde. Und so ist es nun auch bei uns. Wir bekommen eine Beziehung zu Gott und nahen uns Gott durch den Glauben, den wir haben, weil wir haben Gnade gefunden. Und so können wir hier, Vers 12, ihnen und ihm, dem Herrn, nachfolgen in seinen Spuren und haben auch jetzt Gnade gefunden und können sagen, Abraham ist auch unser Vater, der Vater des Glaubens. Denn nicht durch Gesetz kommt Gerechtigkeit, sondern alleine durch Gnade. Und dann geht es weiter. Die Beziehung ist jetzt nun da. Und so haben wir nun diese Freudigkeit. Wir haben Zugang zu Gott, zu dieser Gnade gefunden. Freimütigkeit und Zugang zu Gott. Und Paulus offenbart uns hier, dass der erste Adam, er hat gesündigt. Und so gingen alle Menschen und fielen alle in die Sünde und sind sündiger Natur. Aber nun kommt Christus, der letzte Adam, durch den die Gerechtigkeit kommt. In Kapitel 6 im Römerbrief kommt es dann um die Taufe. Wenn wir die Beziehung mit Gott haben und wissen, wir sind nun gerecht in Christus Jesus, haben Frieden mit Gott, haben Zugang zur Gnade, ist die Frage, bist du getauft? Bist du mit Christus gestorben? Bist du mit ihm beerdigt und lebst du in der Neuheit Christi? Wir sind ja immer noch in dieser Beziehung, wie wir sie haben dürfen mit Gott. Und dann merken wir, wir sollen der Sünde für tot sein. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind beerdigt, wir sind tot unseres alten Lebens und leben in der Hoffnung der Auferstehung Christi. Wir leben in dieser neuen Schöpfung Christi, wir sind Kinder Gottes und eine lebendige, starke Hoffnung trägt uns und führt uns vorwärts. Und dann merken wir aber auch, dieser tote, alte Mensch, der kann gekützelt werden. Wir sind immer noch empfänglich für die Sünde. Und so sagt Paulus, euch elender Mensch, wer erlöst mich aus diesem Zustand? Ich würde gerne das Gute tun, aber genau das Umgekehrte tue ich. Wer hilft mir da dabei? Und er merkt, dass er immer noch sündige Natur anhat, obwohl dann sein Geist in ihm sagt, ich lebe in Christus. Ich lebe im Geist und ich werde die Begierde des Fleisches nicht tun, wie es sagt im Galaterbrief Kapitel 5. Aber nicht, was ich will, dadurch. Und so kommt er zu dieser Erkenntnis, ich elender Mensch, wer errettet mich von diesem Leib des Todes? Eines Tages werden wir diesen sterblichen Leib abziehen und einen Herrlichkeitsleib empfangen und dem Herrn begegnen. Kann ich ein Amen hören? Halleluja. Und nun sagt er, wir sind schon näher gekommen auf diesem Plan, diesem verborgenen Plan mit Christus, Jesus und Israel. Wir kommen zum Römerbrief Kapitel 8. Wir brechen hindurch in das Gesetz der Freiheit. So wie es Jürg gesagt hat, oh, da wird der Lobpreis nicht mehr unterbrochen. Da beginnt der Geist in uns aufzuatmen und Freiheit kommt hindurch. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, die in Christus Jesus wirksam ist, hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ist das nicht eine wahre, echte Freude? Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, von der Verdammnis zur Freiheit, vom Gericht zur Gnade, von der Ferne zur Nähe. Von der Verweisung zur Annahme, wir sind nun verbunden mit Christus und werden geherzt von ihm. Und das war unmöglich zuvor, weil wir sündige Natur sind. Aber wir haben die Sünde und die Macht der Sünde durchbrochen und wir leben nun im Geist. Und dann kommt Paulus mit diesem wunderbaren, herrlichen Aussatz im Römer, dieser Aussage, Römer 8, 38 und 39. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendetwas uns trennen kann von diesem Schöpfer und seiner Liebe, die er uns in Christus Jesus erwiesen hat. Nichts kann uns mehr trennen von dieser Liebe. Wir sind und bleiben in den Händen des Vaters und des Sohnes. Und wenn wir in seinen Händen sind, niemand kann uns mehr da herausreißen. Darf ich nochmal einen Amen hören? Und nun, nach diesem gloriosen, wunderbaren Ausspruch und dieser Überzeugung der Liebe, dass ihn nichts trennen kann, sehen wir dann noch den Ausblick, wie es im Römerbrief dann auch praktische Anweisungen gibt, wie wir uns verhalten sollen in der Gesellschaft als Leib Jesu, wie wir unsere Gaben einsetzen dürfen. Und wir nähern uns nun diesem Plan mit Israel, diesem Schatz, der nun hervorscheint. Warum schreibt Paulus nun nach diesem wunderbaren Bekenntnis der Verbundenheit mit der Liebe Jesu, wo er überzeugt ist, dass ihn nichts trennen kann, über Israel? Das ist ja nicht geschrieben worden mit Kapiteln und Verseinteilungen. Das war ja ein Brief, der fortlaufend geschrieben wurde. Und nach diesem Satz, nichts kann mich trennen von der Liebe Christi, könnte man fast denken, was ist jetzt mit Paulus? Ist er nicht ganz bei Sache? Er schreibt ja an Rom, an Italiener, an die, die nicht viel mit Israel zu tun haben. Aber nein, nun schreibt er hier Folgendes. Wir sehen hier die vier Säulen, was er schreibt. Ich möchte euch hier bevor wir diese Schatzkarte näher betrachten, sowie auch einen Kompass geben, damit wir das dann auch besser, konkreter verstehen, wie wir es lesen sollen. Es geht ja nicht darum, dass wir es lesen, sondern wie wir es lesen und wie wir es verstehen. Wir sollen ja auch dann wie die Offenbarung bekommen, was hier uns näher gebracht wird. Und so gibt es vier Grundsäulen, um den Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11, zu verstehen. Es braucht diese tiefe Liebe zu Israel. Wer Israel nicht mit Gottes Liebe, mit Gottes liebenden Augen, seinem liebenden Herz sieht und beginnt zu ergreifen, der kann das Thema Israel nicht richtig verstehen. Dann müssen wir sehen, Gott hat Israel als Reichtum gesetzt. Man kann reich sein und arm leben. Ich habe mal diese Geschichte gehört von diesem Mann, der von Europa nach Amerika hinübersiedeln wollte. Er hat gespart für ein Ticket und war dann auf einem Luxusdampfer und er konnte sich ein Ticket erwerben für die geringste Klasse und er war da unterwegs. Das war ja dann 2, 3, 4 Wochen ging das, wie es man mit diesem Dampfer von Europa in Amerika war. Und jedes Mal wurde er eingeladen von den anderen, komm doch mit uns essen. Oh, wir würden gerne Gemeinschaft haben mit dir. Und er sagte, nein, ich habe meine Cracker und mein Käse dabei, das reicht mir. Und so wurde er jeden Tag gefragt, isst du mit uns? Hast du ein wenig Gemeinschaft mit uns? Bleib doch nicht allein und isst doch nicht nur deine Cracker und deinen Käse. Und am Ende der Überfahrt kam der Kapitän zu ihm und sagte, aber mit mir kommst du doch essen. Und er sagte, es tut mir leid, ich habe meine Cracker und meinen Käse dabei. Dann sagte er dir, aber ich lade dich ein. Dann sagte er, ich kann es nicht bezahlen. Dann sagte der Kapitän zu ihm, weißt du nicht, dass mit deiner Karte, die du dir erworben hast, alle Mahlzeiten inklusive sind? Und so geht es manchmal uns Christen. Der ganze Reichtum Gottes steht uns zu, alle Segnungen in Christus Jesus. Und dann sagen wir so salopp, ja, ich möchte gerne alles, aber bitte nicht die Fülle. Das Thema Israel lasse ich auf der Seite. Also der zweite Punkt ist der Reichtum Israels. Und dann brauchen wir ein Verständnis, dass Gott ein souveräner, lebendiger Gott ist und handelt, wie er will, nicht wie wir möchten. Wir sind nicht Gott. Amen. Und dann ein vierter Aspekt ist, es zeigt uns den Weg des Heils, wie Gott Heil vorgespurt und geplant hat mit Israel. Und danach gibt es eine Kettenargumentation, eine rabbinische Gedankenfolge, wie wir das Thema Israel verstehen dürfen und sollen. Wir Europäer, wenn wir zum Beispiel einen Fluss überqueren, dann möchten wir ja das auch gut machen. Wir planen eine Brücke so, dass jeder dann auch sicher hinübergehen kann, mit Leitplanken links und rechts, oder dass sogar Betagte und auch Kinder sicher hinüberkommen. Aber das rabbinische Denken ist, wenn sie einen Fluss überqueren, sie setzen Steine hinein. Und du musst vom einen Stein auf den nächsten Stein, so dass du trockenen Fußes hinüberkommst. Und so gibt es dann auch Abfolgeargumentationen, warum Israel. Und dann darf man nicht beim ersten Stein links und rechts ins Wasser kumpeln, sonst ist man trotzdem nicht am Ziel. So sehen wir dann hier weiter hinein, was dieser Schatz ist. Die Liebe zu Israel. Paulus sagt hier Folgendes, ich sage die Wahrheit in Christus. Nach 8 Kapiteln sagt er, ich sage die Wahrheit in Christus. Hat er denn zuvor nicht die Wahrheit gesagt? Und er sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit in mir habe, einen unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst habe mir gewünscht, verflucht zu sein für Christus, wegen meiner Brüder, meiner Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen oder derer die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen, derer die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist. Gott sei gepriesen in Christus Jesus. Nun haben wir doch gehört, wie er sich ganz sicher ist. verbunden zu sein mit der Liebe des Vaters und ihn nichts trennen kann. Nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, nichts so Tiefes, kein Engel noch Dämonen, weder der Tod kann ihn scheitern. Und ihr sagt er jetzt, stopp, ich muss mal kurz innehalten und euch sagen, jetzt muss ich noch mal die Wahrheit sagen. Das sagt er, damit wir die Aufmerksamkeit auf das richten, was er nun sagt. Und dann sagt er, ich lüge dabei nicht. Stell dir vor, Alain Berset oder ein anderer Bundesrat redet eine Stunde und nach einer Stunde sagt er, jetzt sage ich noch die Wahrheit. Da musst du dir überlegen, was war denn vorher? Ja, das sagt er nicht in dem Sinn, weil das zuvor gesagt hat in den 8 Kapiteln nicht die Wahrheit war, sondern damit wir verstehen, was jetzt kommt, ist Wahrheit. Ist echt so, wie es ist. Und bekräftigt das noch wie folgt. Und er beruft nun hier 3 Zeugen. Ich sage die Wahrheit in Christus. Im Herrn sage ich die Wahrheit. Es ist nicht meine Meinung. Ich sage das in Christus. Es ist im Herrn Jesus Christus so, was jetzt geschrieben euch überliefert wird, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht ja bekanntlich frei. Und Christus selbst ist ja die Wahrheit. Und dann sagt er, ich lüge nicht. Die zweite Instanz, wo er ein Zeugen beruft, ist, ich lüge nicht. Mein Gewissen gibt mir Zeugnis. Und der dritte Zeuge ist der Heilige Geist. Was will man da noch sagen dazu? Wenn jemand sagt, Gott sagt, der Herr sagt, das ist Wahrheit und mein Gewissen ist rein und der Heilige Geist sagt es auch, dann ist nun das, was kommt, ganz, ganz gravierend, dass wir es echt wie auch in unser Herz eingravieren lassen. Es ist so tragisch oder dramatisch, wichtig, existenziell, kostbar, dass wir es nicht einfach ignorieren sollen und können. Die erste Säule der Israel-Argumentation ist die Liebe zum Volk Israel. Und er sagt, ich habe einen tiefen Schmerz in mir, eine extrem große Traurigkeit. Wir sind ja alle frohe Botschaft, orientiert nach der frohen, fröhlich machenden Botschaft. Aber es gibt auch schmerzhafte Kapitel, schmerzhafte Erfahrungen. Und Paulus offenbart hier seinen Schmerz, den er hat, diese große Traurigkeit, wenn er über das nachdenkt, wie Israel aktuell ist. Da hat er einen tiefen inneren Schmerz, wie Mose. Mose sagte, wenn du nicht diesem Volk die Sünden vergibst, dann bitte streich mich aus dem Buch des Lebens. 2. Mose, Kapitel 32, 33, 34. Gott sagt, ich gebe einen Engel. Ein Engel geht auf. Nein, ein Engel reicht nicht. Herr, deine Herrlichkeit, deine Gegenwart brauchen wir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann offenbart sich Gott als der Gütige, als der Gnädige, der langsam ist im Zorn und reich an Gnade, der Tausenden von Generationen seinen Segensbund bewahrt, aber die Strafe nicht ungestraft lässt, denen, die sündigen. Daniel, Kapitel 9, hat einen großen, tiefen Schmerz in sich über den Zustand des Volkes Israel. Hesekiel, oh, dieser Prophet, wie musste er leiden und den Schmerz ertragen über den Zustand, den geistlichen, praktischen Zustand von Israel. Jeremia, der war ja nur am Predigen, haben nichts zugehört. Wie hat das geschmerzt und wie musste er diesen Schmerz ertragen? Oder Hosea, wo von Gott den Auftrag bekam, ich möchte mal illustrieren, wie gerade der Beziehungsstand ist zwischen mir und Israel. Geh hin und heirate Gomer, eine Sexarbeiterin, denn Israel ist mir die ganze Zeit untreu. Ein Schmerz, einen tiefen Schmerz. Und hier sagt Paulus, ich habe so eine tiefe Traurigkeit, einen tiefen inneren Schmerz, den ich nicht wegbekomme, der göttlich ist, über Israel. Ich habe große Traurigkeit. Eine so unaufhörlich große Traurigkeit. Und zuvor sagt er, ich bin mir gewiss, nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Aber hier offenbart Paulus sein Herz wie der Zustand ist von ihm gegenüber Israel und wie das Herz Gottes gegenüber Israel fühlt. Und nun wollen wir anschauen, weswegen dies so ist. Denken wir noch kurz auch an diesen Schmerz, den Jesus, Jeschua selbst hatte über seinem Volk. Wo er Kapitel 25, Matthäus 25, wo er sagte, ich weine über Jerusalem. Oh, wie wollte ich euch sammeln? Aber ihr habt die Propheten getötet und ihr werdet zerstreut werden, aber wieder gesammelt. Und wie er am Kreuz hing und betete in seinem finalen Gebet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie hat es ihn geschmerzt nach der Auspeitschung, nach der Krönung mit der Dornenkrone, nach der Verachtung, nachdem er durch so tiefes Leid ging, wie hat es ihn geschmerzt? Und so hat auch Paulus so einen Schmerz in sich. Und nun wünscht sich das Paulus nicht nur, er betet es. Römer Kapitel 9, Vers 3. Denn ich selbst, ich habe es gewünscht, sagen viele Übersetzungen, das griechische Wort, ich habe gebetet, mich im Gebet geweiht, ein Gelübde gegeben, ein Eid gelobt, verflucht zu sein für Christus. Was macht Paulus hier? Wie kann er sowas beten? Es wollte er doch uns die frohe Botschaft bringen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, nichts Gegenwärtiges, nichts Hohes noch Tiefes. Und jetzt sagt er, ich bete, ich weihe mich, dass ich verflucht sei. Und nun sagt er, wegen meiner Brüder, wegen meinen Verwandten nach dem Fleisch nach den Israeliten. Paulus war doch so überzeugt. Wie kann er nun sowas beten? Wie kann er sowas beten? Wieso betet Paulus sowas? Denn ich selbst, ich habe darum gebetet, verflucht zu sein, unter dem Gericht Gottes zu stehen und von Christus weggenommen zu werden, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und nun sehen wir Folgendes, weswegen er das betet. Er sagt, für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch, nicht vergeistlicht, nach dem Fleisch, nach die Israeliten sind. Er sagt bewusst hier, als Rabbiner, als Lehrer, als Apostel der Nationen, die Israeliten sind. Er sagt nicht für das Haus Jakob. Das Haus Jakob steht ja für den hinterlistigen Jakob, der betrügt und lügt. Er sagt nicht für die, die lügen und betrügen, für das Geschlecht, das so auch falsch unterwegs ist und ihren Herrn erkennen soll, dass aus Jakob Israel wird. Er sagt auch nicht für die Hebräer, weil Abraham war ja der erste Hebräer, für die, die beschnitten sind. Er sagt nicht für die, die im Bund stehen. Er sagt für die, die Israeliten sind, die fleischlich leben in der Sünde. Für die möchte er getrennt sein. Er sagte nicht für die Gemeinde, für einen Bruder in Christus, der ganz in der Heiligung und Reinheit lebt. Er sagte, ich möchte für die Israeliten, für die Nicht-Erretteten, möchte ich getrennt sein. Warum? Damit die, die nach dem Fleische nach sind, erkennen, was ihr Stand, ihr Erbe ist. Und so kommen wir zur zweiten Säule der Israel-Argumentation. Warum Israel? Was ist hier der Plan mit Gott für Israel? Und was ist der Schatz? Es ist der Reichtum, der Gott Israel in den Bündnissen zusprach. Reichtum. Weil ihnen erstens die Sohnschaft ist. Israel gehört die Sohnschaft. Und dieses Wort ist von Paulus im Griechischen erfunden worden. Es existiert fünfmal im Neuen Testament. In der ganzen griechischen Literatur kommt dieses Wort sonst nicht vor. Sohnsetzung auf Deutsch. Weil ihnen gehört die Annahme, die Auserwählung, das Recht, das Vorrecht, Söhne, Töchter, Kinder Gottes zu sein. Ihnen ist die Sohneswürde. Ihnen gehört die Sohneswürde. Er hat ihnen gesagt, Israel gesagt, nach dem Fleisch, die seine Brüder sind, die Israeliten, euch gehört die Sohnsetzung. Deswegen hat es einen großen Schmerz und Traurigkeit. Und jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Gott als Vater hat Israel erwählt. Gott als Schöpfer hat gesagt, ich erwähle euch. Nicht Israel hat gesagt, ich erwähle dich. Bei uns Christen ist es wie folgt. Wir bekommen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt und erkennen dadurch die Liebe des Vaters. Und der Heilige Geist überführt uns von Sünden und unserem Zustand, dass wir verloren sind und noch nicht Kinder Gottes. Und wir sagen dann ja zum Angebot. Ich möchte gern Vergebung der Sünden. Ich will gerettet werden. Ich möchte, dass mein Name ins Buch der Ewigkeit geschrieben wird. Ich will adoptiert werden. Wir entscheiden uns für den himmlischen Vater durch Jesus Christus. Die Juden, Israel, nicht. Sie sind erwählt. Sie sind Söhne. Das ist ein großer Unterschied. Und wir verdrehen das manchmal und denken, aha, okay, dann denken wir wie folgt, dass das vielleicht auch aufgehoben werden kann. Er hat einen tiefen Schmerz in sich, weil Gott der Erzeuger ist von Israel. Gott ist ein ewiger Vater für Israel und Israel ist sein Sohn. Der Sohn kann den Vater nicht erwählen. Du kannst deinen Vater nicht auswählen. Es war die Idee deiner Eltern, dass du hier bist. Wir haben uns entschieden für die Versöhnung. Wir, du und ich. Die Juden nicht. Gott hat sie auserwählt. Er sagte ihnen, ihr seid mein Volk. Und das ist so ein großer Unterschied. Und es ist so wichtig zu verstehen bei dieser zweiten Argumentation, dass wir zuerst die Liebe sehen, aber dann auch den Reichtum. Warum Israel? Weil es einen Unterschied gibt. Und das ist der große Unterschied zwischen den Gläubigen in den Nationen und Israel. Und so heißt es in 2. Mose Kapitel 4, 22 bis 23. Und du sollst nun zum Pharaon gehen. So spricht der Herr, lass meinen erstgeborenen Sohn Israel ziehen. Lass meinen erstgeborenen Sohn, der Israel ist, ziehen, damit er mir dient. Wenn du dies nicht tust, werde ich deinen erstgeborenen Sohn bei der letzten Gerichtsplage richten und er wird sterben. Hosea Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Israel ist in Gottes Sicht ein Kind, ein Sohn. Und wir können auch Kinder rebellisch sein und ihre eigenen Wege gehen, aber Gott bleibt Gott, ihr Vater. Auch wenn dein Kind Fehler macht, es bleibt dein Kind. Auch wir haben Fehler gemacht und unsere Eltern blieben unsere Eltern. Und so sehen wir hier diese Bürde, diese Verpflichtung, die immer wieder auch hervorkommt, die nun auch Israel trägt. Israel als Sohn des Volkes Israel hat eine Bürde und eine Verpflichtung. Ihr seid Söhne für den Herrn, euren Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines toten Schnittwunden beibringen und euch auch nicht zwischen euren Augen kahlscheren. Und später lesen wir auch, ihr sollt euch nicht tätowieren. Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf der Erde sind. 5. Buch Mose 14, 1 und 2. Wie ist es bei uns? Das heißt im Galaterbrief Kapitel 4, 4 bis 5, als die Fülle der Zeit, der Chronos erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren durch die Jungfrau Maria, unter dem Gesetz, damit er die loskauft, die unter dem Gesetz waren. Zuerst die Juden, damit wir danach die Kindschaft, die Sohnschaft empfangen. Wie ist das mit unserer Beziehung zum himmlischen Vater? Wenn Israel schon die Sohnsetzung hat, wie sind wir nun? Sind wir auch Töchter und Söhne des Vaters, Kinder Gottes? Epheserbrief Kapitel 1, 4 und 5. Wie er uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, so sollen wir nun untadelig sein, heilig und in der Liebe. Wie er uns vorbestimmt hat zur Sohnsetzung durch Jesus Christus für sich selbst, damit wir leben nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wie ist es bei uns mit dieser Sohnsetzung? Römerbrief Kapitel 8, 15 und 16 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnsetzung habt ihr empfangen. Deswegen rufen wir, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Bis jetzt nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und wir selbst seufzen in uns und erwarten diese Sohnsetzung, die Erlösung des Leibes. Und so ist es so wichtig, dass wir hier Folgendes festhalten. Israel hat die Sohnsetzung. Wir haben sie empfangen und sehnen uns noch danach und bekommen sie erst, wenn wir ganz erlöst sind, auch von diesem Leib. Können wir da ein wenig nachempfinden, wie stark dieser Reichtum ist? So gibt es ein Fazit. Wenn wir denken, wir haben etwas, was wir den Juden auch wünschen, dann denken wir falsch. Die Juden haben es schon. Israel hat die Sohnsetzung, Römerbrief 9,4. Und wir sehnen uns danach und haben das Anrecht, das Unterpfand des Geistes, der uns bezeugt. Und deswegen rufen wir, aber lieber Vater. Oh, wie doch die Zeit rennt. Schon 5:05. Keine Urchristen. Mögt ihr noch zuhören? Wir erinnern uns. Abraham wurde erwählt, nicht Abraham hat Gott erwählt. Und so sehen wir die Linie des Heils, deswegen wird Abraham in Kapitel 4 vorgestellt. Warum betet das Paulus? Ich habe es eingangs erwähnt, weil es so ein gewaltiger Reichtum ist. Sie haben die Sohnsetzung und ihnen gehört die Herrlichkeit. Ihnen sind die Bündnisse, ihnen ist die Gesetzgebung gegeben. Ihnen wurde der Gottesdienst anvertraut. Ihnen gelten die Verheißungen, weil sie auch die Väter haben. Abraham, Isaac und Jakob, aus dem nun nach dem Fleisch nach Christus kommt. Wer ist der verheißene Christus, Jeshua, der Messias, der auch uns nun erlöst hat? Die Herrlichkeit. Herrlichkeit im Griechischen Doxa, im Hebräischen Kavod. Im Griechischen bedeutet es ein Glanz, ein Erscheinungsbild. Im Hebräischen Kavod ist ein Gewicht, eine Substanz. Wenn jemand in den Raum tritt, der eine Persönlichkeit ist, da sehen wir, oh, da schauen alle auf ihn, der hat ein Gewicht, eine Persönlichkeit. Und da gibt es aber auch Personen, die können in den Raum schleichen. Man erkennt sie fast nicht, merkt nicht, dass sie da sind. Die eignen sich dann vielleicht für eine Spionagearbeit oder sowas. Aber der Herr sagt, ich habe ihnen Herrlichkeit gegeben, Glanz und Schönheit, aber auch Gewicht. Und deswegen ist Israel immer noch auch wieder so ein gewichtiges Thema in den Medien, weil es der Herr so bestimmt hat. Und dann sehen wir, wie die Herrlichkeit in der Bibel auch beschrieben wird, in ganz verschiedenen Worten. Und dann sehen wir Folgendes, wie hier die Frage gestellt wird, wem gehört die Herrlichkeit? Oh, wir wollen doch Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Halleluja. Und wie sagt es hier? Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in Götzenbilder und anderes und haben diese Herrlichkeit nicht bewahrt. Sie wollten lieber ein goldiges Kalb, lieber anderes als diese Herrlichkeit, die Mose begegnete, sodass Mose dann leuchtete. Da sagten sie, wir wollen eine Decke darüber tun, weil die Herrlichkeit, wenn wir ihr begegnen, ist so gewaltig herrlich, dass wir vergehen. Mose musste von Gott hören, wenn du meine Herrlichkeit sehen willst, ja, ich werde dich in eine Felsspalte stellen, ich werde meine Hände darüber tun, ich werde an dir vorbeiziehen, meinen Namen und der ich bin, ausrufen und dann kannst du mich von hinten sehen. Und er war so durchstrahlt von Lichtglanz und Herrlichkeit. Wow. Aber er würde vergehen, wenn mich Gott die Hände darüber hält. Und so sehen wir, wie wir gerade auch im Römerbrief, dann sehen wir die Herrlichkeit, wir alle mangelnde Herrlichkeit, nicht nur die Juden, sondern auch wir alle sind Sünder. Und nun heißt es im Römerbrief Kapitel 5, 1 und 2, nun rühmen wir uns dieser zukünftigen Herrlichkeit. Ja, eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht Gott begegnen in Herrlichkeit. Da fehlen uns dann die Worte, wenn wir dann die Mauern Jerusalems ansehen, wie sie alle schön geformt sind mit Edelsteinen aller Art, auf goldigen Straßen laufen, wo der Herr selbst die Gegenwart, das Licht ist, wo wir kein Licht mehr brauchen, sondern der Herr ist unser Licht. Und wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wow, dann staunen wir. Ich wünsche mir das für uns alle, dass wir eines Tages vor dem Herrn stehen, seiner Herrlichkeit und jubelnd ihn preisen für das, was er ist. Denn er ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber nun rühmen wir uns dieser zukünftigen Herrlichkeit. Wir haben sie noch nicht ganz. Ja, Christus in uns ist diese Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir alle so erfüllt werden von diesem Geist der Herrlichkeit, wir würden alle auf dem Boden liegen. Sünden bekennen und den Herrn anbeten. Und dann denken wir, was, es ist schon Abend, 11 Uhr? Wie war doch der Gottesdienst kurz? Du kannst mich dann anrufen, Jürg, ich komme ja auch vorbei. Wenn das passiert ohne mich. Römerbrief, Kapitel 6, 4. Wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters. Wir haben durch die Auferstehung Christi Jesu in uns, durch dieses Auferstehungswunder, einen Glimm, einen Einblick, wie Herrlichkeit ist. Herrlichkeit ist über dem Tod, über Fluch und Sünde und Macht der Finsternis. Herrlichkeit brilliert. Und nun heißt es, die Israeliten sind, derer ist die Herrlichkeit. Ist die Herrlichkeit. Und wir wissen aber auch, die Juden können so fleischlich leben. Und deswegen hat es einen Schmerz, einen tiefen Schmerz, eine Liebe, wenn sie nur erkennen würden, dass es ihnen gehört, würden sie doch ganz anders leben. Und nun heißt es, ihnen gehören die Bündnisse. Ein Teil dieser zweiten Säule der Argumentation, warum Israel und was ist dieser Plan Gottes, sind die Bündnisse. Die Bündnisse, ihnen gehören sie. Wem gehören die Bündnisse? Ja, der Bund Gottes mit Adam, der adamaische Bund, dass sie heiraten dürfen, Kinder haben können, das nehmen wir auch für uns jetzt. Wenn wir in der Kirche uns trauen lassen, wollen wir gerne einen Segen, dass unsere Ehe gut kommt und dass wir auch Familie haben dürfen. Aber ihnen wurde das Wort anvertraut, diesen Bund Adams zu bewahren oder der Bund Noah, dass er die Erde nicht mehr zerstört und dieser Regenbogen dasteht, das ist ein Zeichen der Güte Gottes. Der Bund Abrahams, wo er gesagt hat, in dir werden alle Nationen gesegnet werden und da gehört das Land dazu. Er schwor es ihnen, der Bund zum Sinai, der Gesetzgebung mit Mose, inklusive dem Ruhetag, dass wir auch mal ruhen dürfen. Ein Ruhetag zu halten, ist ein Privileg der Freien. Früher durften die Sklaven im Römischen Reich keinen Ruhetag haben und nur die Juden sagten, an einem Tag machen wir Ruhen. Ruhen wir. Hatte der Pinchas-Bund, der Bund des Friedens, wo er eiferte und sagte, was hier abgeht mit diesem Ehebruch, das tolerieren wir nicht in Israel. Also wenn wir eifern um die Herrlichkeit und die Erkenntnis des Herrn, werden wir auch immer beschenkt sein mit dem Friedenspunkt. Oder der Bund Gottes mit David, wo der Herr sagt, und einen ewigen Thronfolger wirst du haben, einen ewigen Thron und ein ewiges Königreich werde ich aufrichten und dann Jesus Christus, Sohn Davids genannt wird. Erbarme dich meiner. Und Jesus aus dieser Linie Davids hervorkommt. Und nicht zuletzt der neue Bund in Christus Jesus. Wem gehört er? Israel. Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben, ein fleischliches Herz, ein empfindsames Herz. Und mein Gesetz werde ich in euer Herz schreiben. Wem gehört der neue Bund? Israel zuerst. Haben wir einen Amen oder ist das unser Bund? Das ist ihr Bund. Er ist gekommen zuerst für Israel, für sein Volk. Und es wurde vorausgekündigt in Jeremia Kapitel 31, in Hesekiel. Und ich werde euch wieder sammeln und euch ein neues Herz geben. Das ist eine Prophetie für das Volk Israel, denn er ist gekommen für Israel. Die Bündnisse, ihnen gehören sie. Ich habe sie schon kurz erwähnt, ich gehe jetzt mal hier weiter. Für die, die es nachlesen möchten, im ersten Buch Mose 17, 18 und 19, 20 und 21, der Bund mit Mose oder Abraham, besser gesagt. Ja, dann ein weiteres Ziel. Ihnen wurde die Gesetzgebung gegeben, die Tora. Wir denken manchmal, wir haben die Gnade, wir brauchen keine Gebote mehr. Das ist falsch. Denn die Gebote, sie lehren uns und richten uns aus auf das Ziel, das Gott mit uns hat. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Tora oder ein Strichlein aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wenn ihr nicht die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer weit überragt, weil die Gnade da ist. Er gab ihnen die Weisung, die Lehre. Es gibt ja diese drei verschiedenen Worte im Hebräischen für Gesetz. Das ist das niedergeschriebene Gesetz, das in Stein gemeißelt wurde. Dann gibt es dieses Gesetz, das Gültigkeit hat und auch richten kann. Und das gibt es auch das Gesetz, die Weisung der Lehre. Und so haben wir die Lehre durch Israel und sie haben die Lehre. Sie führen uns hin zur Gerechtigkeit Gottes. Psalm 147, 19 und 20. Und so haben sie den Gottesdienst bekommen. Wir denken manchmal, unser Gottesdienst ist der richtige Gottesdienst. Unsere Liturgik, die Lehre des Gottesdienstes ist die korrekte. Wenn wir einen Gottesdienst in einer Synagoge betrachten, da ist 95% von dem, wie sie den Gottesdienst haben, Wort. Gesungenes Wort, gebetenes Wort, vorgelesenes Wort, Wort. Und man kann einfach hinsitzen und hören und es aufnehmen. Hier müsste ich ja immer noch prüfen, ob das stimmt, was ich sage. Oder ob das meine Ideen oder meine Philosophie ist. Aber Sie können einfach das Wort hören. Natürlich sind gewisse Aspekte bei den Lesungen nicht enthalten, aber Sie haben den Gottesdienst. Wie verstehen wir dieses Prinzip, wie wir uns Gott nahen sollen? Durch Israel, weil sie den ersten Gottesdienst hatten mit der Stiftshütte. Wie man sich reinigen soll, wie man sich Gott naht, wie Gott es möchte, dass der Gottesdienst ist. Manchmal denken wir, wir sollten den Gottesdienst designen. So sollte dann der Lobpreis sein, so sollte die Länge sein und. Wir denken, so muss der Gottesdienst sein. Aber fragen wir uns, wie Gott den Gottesdienst haben möchte? Da müssen wir in die Bibel schauen. Dann auch mit dem ersten Tempel oder auch mit der Offenbarung, wie wir dem Herrn dann begegnen. Gott hat uns ein Vorbild gegeben, wie er gern möchte, dass wir uns ihm nahen, nämlich in Reinheit, mit Lobpreis und Dank. Zieht ein in die Vorhöfe mit Dank, mit Lobpreis. Zieht ein mit Danksagung. Wie möchte er, dass wir uns ihm nahen? Ja, im Glauben, im Vertrauen. Wo finden wir die Referenz? In der Bibel. Und ihnen gehören die Gottesdienste, der Gottesdienst. Und ihnen gehören die Verheißungen. Wir haben ja über 3000 Verheißungen in der Bibel, inklusive dem Verb verheißen. Und da ist so viel mit inbegriffen. Die Verheißung auf das Land, die Verheißung auf die Versorgung, auf Schutz, auf Heilung, auf Befreiung, auf Weisheit und Kreativität, auf Befähigung. Da haben wir alles. Und deswegen, der Reichtum der Verheißungen gehört wem? Den Israeliten. Und dann heißt es, wir haben durch sie die Väter. Manchmal haben wir das auch wie verlernt, hier in der Schweiz, die Eltern zu ehren, Väter zu ehren. Wo würde das Wallis sein ohne die Väter und die Vorväter? Ich wäre, glaubst du, noch gar nicht hier, wenn es nicht diesen Tunnel gäbe. Wer hat diesen Tunnel gebaut? Unsere Väter. Wie können wir doch dankbar sein für Väter und sie ehren? Und das kommt hier zum Vorschein. Die rote Linie des Heils. Aus diesen Vätern, des Samen des Heils, der Errettung kommt, Christus, nach dem Fleische nach. Über allem ist Gott, der Messias nach dem Fleisch. Jesus war Jude. Er war wirklich Jude und lebte jüdisch. Ich war da unterwegs in Afrika und da war Jesus ganz braun. Ich hoffe, ich bin politisch korrekt. War ein Afrikaner. Ich war auch schon im Iran, da sah er aus wie ein Iraner. Und in Südamerika sah er aus wie ein Indigeno, wie ein Südamerikaner, wie ein Einheimischer. Und wie haben wir doch Jesus vereuropäischt, dass er Europäer sein muss. Und manchmal erkennen sie, die Juden, gar nicht mehr ihren Jeshua, weil sie denken, was, Jeshua, Jesus, der ist nicht jüdisch. Der kann nicht jüdisch sein, aber Jesus ist voll Jude, denn das Heil kommt aus den Juden. Und so ist jede Haltung, dass Israel gegen, dass Jeshua gegen Israel ist, falsch. Jesus war immer pro Israel, nicht antijüdisch, nie. Und wenn wir in der Argumentation sagen, ja, wir haben jetzt nun Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, das Fundament und wir sind gegen Israel, dann haben wir was von der Liebe Jesu in unserem Herzen noch nicht erfahren und erlebt. Da brauchen wir eine Berührung von Gott. Und so sehen wir dann diesen Herzschlag des Herrn. Die dritte Argumentation, warum Israel ist folgende. Jetzt geht es darum, dass Gott der souveräne Schöpfer ist und erwählt. Dann die folgenden Verse, sagt er, Paulus, nicht alle, die Israel sind, sind Israel. Und da müssen wir schon ganz gut hinschauen. Letztens bekam ich ein Mail, wo jemand mir sagte, ich wünsche dir den Zorn Gottes, weil du das nicht verstehst. Und ich dachte dann, okay, was soll ich jetzt da zurückschreiben? Der Herr segne dich. Ich bin unter der Güte und der Treue und der Barmherzigkeit des Herrn. Und dann nahm er diesen Vers und sagte, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Und dann las er nicht weiter. Und dann sehen wir hier, dass er sagt, es geht nun um die Linie der Verheißung und der Erwählung, wie Gott es bestimmt hat. Denn die Segenslinie ging weiter von Abraham auf Isaak und nicht auf Ismael. Und dann erklärt die Bibel, warum nicht alle Israel die Israel sind, Israel sind. Heute leben ja 9 Millionen in Israel. 7,2 Millionen sind Juden. Das sind nicht alle Juden in Israel. Es gibt auch Araber und Drusen und Heiden von allen Nationen, die dort leben. Und dann sagt der Paulus, die Segenslinie geht weiter auf Isaak. Und wie war es dann mit Isaak, mit der Rebekka, als sie keine Kinder bekommen konnte? Isaak betete für Rebekka und sie wurde schwanger und sie bekam Zwillinge. Und der Herr sagt, nun geht nicht die Segenslinie auf Esau weiter, sondern nach meiner Erwählung mit Jakob. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und Esau habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. Wie liebt Gott einfach einen Lügner und Betrüger? Weil es nach der Erwählung geht. Die haben noch gar nichts gemacht, diese Babys. Die konnten nicht gut noch schlecht unterscheiden. Aber Gott sagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Esau habe ich nicht erwählt, sondern es geht weiter mit Jakob. Und so sehen wir diese Souveränität Gottes, wie er erwählt. Bis hin zum Pharaon. Gott erwählt sich Menschen zu einem Gefäß der Ehre und der Unehre. Und an Pharaon wurde der Zorn Gottes offenbart, wie er ist. Und Gott ist der Schöpfer. Dieses Wort Schöpfung hat verschiedene Bedeutungen. Gott kann der Schöpfer, der Töpfer sein, der im Prozess ist, zu schöpfen, zu designen. Und so gibt es Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Und so sagt dann auch der Herr selbst durch Hosea oder auch durch Jesaja, wer nicht mein Volk ist, ist wieder mein Volk. Und er nimmt sich ihnen an. Und alles entscheidet sich und finalisiert sich dann bei diesem Eckstein, bei Jeshua, den sie verworfen haben. Und so gilt es dann auch, diese Souveränität zu achten, dass der Herr bestimmt hat, dass das Heil zu den Nationen kommt. Der Herr hat dich nun erwählt und auserwählt, dass du ihn erkennen kannst. wie würden wir Gott erkennen, wenn es nicht Israel gäbe und sie durch ihre Verblendung und ihre Blindheit Jeschua preisgegeben hätten? Dann wäre das Heil nicht weitergegangen. So kommen wir zum Abschluss, obwohl es da noch viel mehr gibt, zur vierten Säule der Israel-Argumentation. Der Herr hat Israel erwählt. Es ist sein Volk. Und nun sehen wir, dass der Herr in Zion einen Eckstein des Anstoßes, einen Fels des Strauchens gelegt hat. Wer an ihn glaubt, wird aber nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Aspekt des Heils, der vierten Argumentation. Wer erlebt Rettung und Heil? Und dann sagt es immer wieder die Bibel, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden noch Griechen, zwischen Mann und Frau, zwischen Reichen und Armen, zwischen Geschäftsleuten und Angestellten. Auf den Bezug des Heils gibt es keinen Unterschied. Auf den Bezug, wer ist Herr, dass es nur ein Herr gibt, gibt es keinen Unterschied für die Juden und die Griechen oder für die Schweizer und die Österreicher. Da gibt es keinen Unterschied. Auf die Gemeinde Jesu, auf die Brautgemeinde, gibt es keinen Unterschied. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Der bleibt. Darum betont es Paulus. Es gibt keinen Unterschied auf diese Dinge. Aber sonst gibt es Unterschiede zwischen den Heiden und Israel. Und so sehen wir dann diese Argumentation und so kommen wir zu diesem letzten Aspekt, wie wir nun diese Heilsargumentation verstehen dürfen und sollen. Und er sagt, ich flehe, das ist mein Verlangen, dass sie gerettet werden. Das ist das Ziel Gottes mit Israel, dass sie gerettet werden, dass sie Heil erfahren. Und so erklärt dann Paulus diesen ersten Stein, wie sie Heil finden. Und wenn sie das Gebot halten, Gott lieben von ganzem Herzen, den Nächsten wie sich selbst, dann sagt Jesus, du hast gut getan, du hast ewiges Leben. Lukas Kapitel 10, als der Schriftgelehrte kam und sagte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, sagte Jesus, wie liest du? Und dann bekam er die Antwort, du sollst Gott lieben. Dann sagte Jesus, tu dies. Und dann wollte er sich rechtfertigen und sagte, ja, wer ist mein Nächster? Und dann sagte Jesus, ich gebe dir das Gleichnis des barmherzigen Samariters, wenn du die Liebe tust. Und wer liebt, ist aus Gott geboren. Und so sehen wir dann den nächsten Stein, wo wir den Fluss überqueren sollen, dass sie auch beginnen sollen, im Herz zu glauben und mit dem Munde zu bekennen zum Heil. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, Vers 11. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn der ist Herr über allen und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und hier sehen wir diesen ersten Stein, wie er uns beschrieben wird. Sie sollen anrufen und glauben. Und dann sollen sie hören, was gepredigt wird. Aber wer ist zu ihnen gesandt? Wer ist gesandt? Heute haben viele Menschen eine Notwendigkeit, über Israel zu reden und zu lehren. Und es gibt so viele Videos, jetzt auch in den letzten Wochen, über Israel, weil Prediger eine Notwendigkeit verspüren, darüber etwas zu sagen. Aber wenn die Liebe zu Israel nicht da ist, das Verständnis ist, was ist ihr Reichtum? Was hat Gott gedacht in seiner souveränen Erwählung? Dann fallen sie in den Fluss und verirren sich. Und wenn sie nicht gesandt sind zu predigen, sondern einfach denken, ich habe etwas hier zu sagen, auch gegenüber den Juden, dann fallen sie auch hier in eine falsche Richtung. Und wie soll dann diese Botschaft sein, die Israel hören soll? Wir müssen das uns überlegen. Viele reden gegenüber Israel heute, das Gericht kommt, Gog und Magog kommt, ein Krieg kommt, bereitet euch vor, ihr seid unter Gericht, deswegen widerfährt euch das. Immer wieder kommt diese schlechte Nachricht, aber Paulus sagt, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkünden gegenüber Israel. Wer ist zu ihnen gesandt und wie soll dann die Botschaft sein? Es soll eine gute, frohmachende Botschaft sein, eine Botschaft sein des Trostes, trostreich. Und wenn wir dann diesen Kontext lesen, dieses Ausspruches, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkünden, was Jesaja gesagt hat, und da sehen wir, dass der Jesaja immer wieder gesagt hat, der König kommt, seht euren König, seht euren Gott, er hat die Herrschaft in den Händen. Und dann ist es nicht eine Botschaft gegenüber Israel, ihr habt das verdient. Es kommt nochmal ein Gericht und nochmal eine Strafe und nochmal Negatives, sondern es kommt gute Botschaft gegenüber den Juden. Es ist sein Volk. Wir sind nicht berufen, ihnen das Gericht zu predigen. Wir sind nicht die Propheten. Das Hören ist nicht das Problem. Sie können hören. Und es ist ihnen gepredigt worden. Und nun möchte der Herr uns gebrauchen aus den Nationen, sie zur Eifersucht zu reizen, ihnen ein Vorbild zu sein. Deswegen helfen wir von Seiten Rea Israel, dass sie merken, hier gibt es Christen in den Nationen, die lieben Jeshua, den Herrn, den Gott Israels. Und sie denken, wie kann das möglich sein? Die lieben unseren Gott. Die lieben unsere Worte. Die lieben die Verheißungen. Die lieben den Gottesdienst. Ich möchte diesen Gott auch. Da werden sie aufgestachelt. Und so haben wir hier in der Argumentationsführung beim vierten Argument, diesen vierten Stein, sie sollen durch uns aufgestachelt werden, Anreize bekommen, ihren eigenen Gott wieder zu suchen und zu lieben und umzukehren. Und schon bei Mose war dies so. Er wollte und sagte, durch ein Nichtvolk werde ich dieses unverständige Volk eifersüchtig machen. Römerbrief Kapitel 10, 19 bis und 21. Und ich komme zum Abschluss. Ja, wir sind berufen nun, mit unserem Lebenswandel ihnen ein Vorbild zu sein und ihnen keinen Anstoß zu liefern. Bekennen wir unsere Vergehen? Wie oft haben wir ihnen Not bereitet, wir Christen, und haben ihnen es verunmöglicht, ihren Gott zu erkennen. Wir gingen hin und haben sie bekehrt und sie mussten sich bei uns taufen und wir haben sie gelüncht und gefoltert, die Juden. Wir waren die, die ihnen zugesetzt haben. Jetzt sind es andere Völker, die ihnen zusetzen, aber wir sollen ihnen auch zum Trost sein. Und so heißt es, sind sie denn gefallen, die Juden? Sind sie verstoßen worden? Und Paulus sagt, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Sondern erst durch ihren Fall ist das Heil zu uns gekommen. Und dann schließt Paulus und sagt, schaut, ich bin auch Israelit, auch Nachkomme Abrahams, auch aus dem Samen Benjamins. Schaut mich an, mich hat er ja auch nicht verworfen. Und wie war es bei Elia? Es gab einen Überrest nach Gnade. Nach Gnade hat Gott immer einen Überrest geschenkt, wo an den Herrn gläubig war. Er erwähnt hier die Zahl 7000, 7 die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl des Schabbats, der Vollendung und 1000, auf Hebräisch 11, des Sieges, des Generales, wo nicht ganz definierbar ist, wie viel das es dann gibt, als Überrest der Gnade. Und wir haben ja auch in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte, viele messianische Juden gehabt. Um 1900 gab es 90.000 messianische Juden in Ungarn. Im Warschauer Ghetto, wo 90.000 Juden im Warschauer Ghetto waren, waren 52.000 dieser Juden messianisch gläubig. Im Warschauer Ghetto. Von diesen 6 Millionen vergasten und verbrannten und ermordeten Juden waren eine Viertelmillion messianische Juden, Jesusgläubige Juden. Es gab immer einen Überrest nach Gnade, immer, wo ihre Knie nicht gebeugt haben, wo so gelebt haben und den Herrn gepriesen haben in den Nationen. Und was Israel gesucht hat, haben sie nicht erlangt. Aber es gab immer einen Überrest nach Gnade, nach Gnade. Und dann sehen wir hier einen Teil, den wir vielleicht zu wenig beachten, dass Gott ihre Augen blendet und ihre Ohren verschließt und ihnen Geist der Taubheit gibt, bis auf den heutigen Tag. Er ist es. Warum? Damit wir eingepfropft werden und das Heil haben, dass der Reichtum zu uns kommt. Und wie viel wird dann dieser Reichtum wieder sein, wenn sie wieder eingepfropft werden, wenn die Vollzahl aus den Nationen da ist? Was wird das für ein Jubel und ein Triumph sein, wenn wir aus den Nationen alle gesammelt sind, aus ihrer Sprache und Nation vor dem Thron stehen und ihn anbeten? Dann wird eine Freude pur sein, dann kommt der Herr wieder und offenbart sich als Herrn seinem Volk. Und so sehen wir dann im Römerbrief Kapitel 11 folgende, wie das geschehen wird. Er wird sie wieder einpfropfen, denn sie sind von diesem edlen Ölbaum als edle Zweige herausgerissen worden und werden auch wieder eingepfropft, so wie wir als wilde Ölzweige eingepfropft wurden. Und so schließe ich diese Verkündigung. Ich bitte euch, dass ihr das noch nachlest, Römerbrief Kapitel 11, 16, bis mit 21 und dann auch folgende, wie die Güte Gottes ist, dieser Ölbaum, und wie er sagt, und an einem Tag werde ich ganz Israel retten und ihnen die Sünden vergeben. Denn Gott ist treu, er ist treu, er ist so wunderbar. Dieser Schatz Gottes, den er uns hier in den Nationen zeigt, ist Israel. Wie er ist, wie er treu ist, obwohl sie untreu sind. Wie er liebevoll ist, obwohl sie ihn lieblos, kalt verlassen haben. Wie er sich immer wieder ihnen zuwendet und wie sie eines Tages ihn sehen werden. Ich schließe mit diesem Satz. Wie unerforschlich sind deine Gerichte, wie unausspürbar sind deine Wege, Herr. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer war sein Mitberater gewesen? Der Herr ist hier treu zu seinem Volk, wie er treu ist zu dir. Er schenkt ihnen Heil und Rettung, so wie er dir Rettung und Heil schenkte. Es sind Gedanken, die nicht abgeschlossen sind. Man kann ein Seminar daraus machen. Aber ich möchte dir damit zeigen, wie wichtig es Paulus war und ist und wie wichtig uns dieses Thema sein sollte in der Gemeinde, denn wir sind getragen durch die Fettigkeit dieser Wurzel und wir sind eingepfropft. Und deswegen lohnt es sich, wir müssen nicht immer alles befürworten und Fan sein von Israel, aber wir sollen sie segnen und beten für sie. Und so wollen wir nun aufstehen, wir wollen noch kurz beten und ich übergebe Jürgen. Und Vater im Himmel, wir wollen dir einfach danken für dieses Wort. Herr, es ist wie Schwarzbrot, wir müssen es noch verdauen, bewegen, vertiefen. Aber wir sind so dankbar, dass wir dein Wort haben und dass wir zunehmen können in Gnade und Erkenntnis. Und ich bitte dich für die Gemeinde hier in Brieg, dass sie weiter wachsen in der Liebe zu dir, zum Nächsten, wachsen in der Gnade zu dir und zum Nächsten, aber auch in der Erkenntnis. In Jesu Namen. Und wenn wir dieses Lied singen, der Herr ist in unserer Mitte. Ich bekam noch ein Wort der Heilung. Hier ist jemand mit Nackenschmerzen, Nackenproblemen. Wenn du das bist, so strecke deine Hände dann im Lobpreis zum Herrn aus und empfange Heilung. Und da ist noch jemand, der hat Probleme mit Träumen und Albträumen. Du bist wie geknechtet. Der Herr setzt dich frei, auch von Mächten der Finsternis, die dich knechten und plagen. In Jesu Namen.